Herzlich willkommen, meine Lieben, wieder mal zu Too Old to Die Young mit.
Nein, Kultur. You had one job, literally one job.
Okay, wir lassen das alles drin. Herzlich willkommen, meine Lieben, wieder einmal zu Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und mir, Paul Schulz.
Entschuldigung. Leute, es ist ein sehr gemütlicher Sonnenfreitag und wir freuen uns, mit euch jetzt auf Reisen zu gehen. Wir haben, da lacht die.
Sie war, ich sag's dir, die war bei der Verona Pot-Feldbusch Moderationsschule.
Wir gehen jetzt gemeinsam auf Reisen, filmisch, privat. Wir umrunden die Welt. Wenn, würde ich jetzt an Mary Rose denken, die mit Einmal um die Welt das Lied zu dieser Folge sozusagen schon vorgesungen hat.
Ich denke an dein Interview mit Hannelore Elsner, wo sie im Baum sitzt und sagt, ich bin ja eigentlich immer auf Reisen.
Ja, das stimmt, das hat sie gesagt.
Und ich denke an Herr Rossi sucht das
und Glück. Herr Rossi sucht das Glück ist auch gut. Und das Schlimme ist, dass wenn Sandra Maischberger mich sieht, weil ihr Mann war der Kameramann damals bei dem Baum-Interview mit Hannelore. Und jedes Mal sagt die, ja, also wenn ich dich sehe, denke ich immer nur an Hannelore Elsner im Baum. Und dann denke ich immer, Bitch, ich habe 1000 andere tolle Sachen gemacht. Bei dir denke ich immer an irgendwelche Flops bei Spiegel TV. Unfassbar.
Wir sind in Bombenstimmung, wie ihr sehen könnt. Und ja, das ist eine ganz gute Stimmung, um in diese Folge reinzukommen. Ja. Ne? Wir wollen über Reisen sprechen, über Filme, die sich um Reisen drehen. Vielleicht ist auch eine TV-Geschichte dabei, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich weiß, du reist wahnsinnig viel. Reist wahnsinnig gerne und viel. Paulchen, wie ist es bei dir?
Ich bin viel gereist in meinen 30ern. Ja,
weil du musstest. Aber reist du gerne?
Sagen wir mal so, ich bin gerne an anderen Orten. Das Reisen selbst ist jetzt nicht so das, was ich zu schätzen wissen würde. Also Flughäfen an sich finde ich nicht so richtig prickelnd. Ich finde auch, also meine Lieblingsreiseart ist Bahnfahren. Mhm. Das war auch schon immer so. Ich war als Jugendlicher im Komsomolzen-Austausch und bin mit der Bahn nach Russland gefahren über mehrere Tage. Und ich mag Bahnfahren. Ich bin kein so wahnsinnig großer Freund von Flugzeugen. Nicht, weil ich Flugangst hätte oder irgendwie sowas, sondern weil ich Flugzeuge eine Panne-Art zu reisen finde. Ich finde das ungemütlich, ich finde das stressig, ich finde das anstrengend, Stunden, bevor ich irgendwo abfahre oder losfliege, sein zu müssen. Das ist nicht so meins, aber generell, ich bin wahnsinnig gerne an anderen Orten. Ich finde andere Flecken der Welt, die nicht deutsch sind, wahnsinnig schön und interessant. Ich hatte auch in fast 2 Jahren Amerika nie wahnsinniges Heimweh, sondern fand es immer spannend, da zu sein, wo ich mich gerade befinde.
Ich habe das lustigerweise auch bin früher natürlich auch jobtechnisch einfach ständig geflogen, irgendwie oft wöchentlich. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich echt, also manche Strecken lieber mit dem Bus mache oder mit der Bahn, auch wenn es länger dauert, weil ich eben das auch mit dem, also für mich ist es auch ein Lautstärke-Ding. Ich kann mich im Zug und im Bus ist es für mich entspannter, weil Flugzeuge sind irrsinnig laut. Und dieses Einchecken, Auschecken, du bist immer in so Alarmstellung, du musst immer rennen, du musst immer von A nach B. Any the way, wie meine Freundin Conchita sagen würde, ja.
Ich finde, Reisen ist von der ersten Sekunde der Idee bis zum wieder zurück in die Haustür kommen, super. Also ich liebe das und ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Ich konnte jetzt wirklich in Corona-Zeiten weniger reisen und aus Geldgründen auch weniger reisen. Aber also wenn irgendwas mich definiert, dann ist das dieses Fernweh. Fernweh habe ich, seitdem ich klein bin. Also Fernweh ist eine dominierende Sehnsucht in mir.
Das ist für mich so ein stranges Konzept.
Also total.
Ich Fernweh wohl, aber nicht so, dass ich weg will, sondern eher so
immer weg und ich will alles sehen und ich will so viel wie möglich von der Welt sehen, wie es geht in der Zeit, die wir hier haben und das ist ja nun irgendwie nicht so lang. Und ich weiß noch, dass meine Mutter früher immer sagte, nein, reiz doch später, wenn du in Rente bist und so und ich so, nee. Und ich bin froh, dass ich es früh gemacht habe, dass ich die großen Reisen alle hinter mir habe.
Da fällt es aber noch leichter, ne? Also 40 Stunden Flugzeug sitzen geht mit 20 besser als mit 60.
Ja, total. Aber ich liebe es immer noch und ich freue mich auf meine nächste Reise jetzt schon ganz doll und alles ist toll. Also ich liebe Reisen, obwohl man natürlich absurde Sachen erleben muss, wenn man auf Reisen geht. Also erzähl mal.
Also ich hab im Vorfeld habe ich ein bisschen überlegt, was meine absurdeste Reisegeschichte ist. Ich habe natürlich, bin ja sehr viel gereist und habe natürlich sehr viel Absurdes erlebt. Aber mit Längen glaube ich, das absurdeste Ding war, ich möchte sagen 2010 oder so, habe ich eine Anfrage bekommen, nach Tel Aviv zu fliegen, zur Pride und da aufzulegen als Headliner in einem Club. Und ich dachte, Mensch, doll, das doll. Ist eine ganz schön große Nummer. Ja. So, ne? Ich kannte den Club nicht, Minus One hieß der, und ich dachte, also ich habe den gegoogelt und ja, ist irgendwie so Techno, aber ne, zum Pride werden die wahrscheinlich was anderes machen, habe ich mir gedacht. Und der Typ, der mich angefragt hatte, den kannte ich, der war immer beim GMF als Gast und der kannte also auch meine Musik. Insofern dachte ich, okay, super. Hab das angenommen, bin da hingeflogen und werde am Flughafen abgeholt von so einem kleinen Begrüßungskomitee, also der Typ, der mich gebucht hat, und zwei andere. Und wir sind ins Auto gestiegen und die so, ja, wir fahren jetzt noch den Macher der Party abholen, Alon. Und ich dachte, okay, super. Und dann fahren wir da hin und er steigt ein. Und ich denke, ich habe noch nicht geschaltet, weil Israel ist ja auch ein großes Land. Warum muss der Typ, ausgerechnet der Typ sein, den ich aus Storys schon kenne, so? Auf jeden Fall stellt sich innerhalb von 3-4 Sätzen stellt sich heraus, dass er der Ex-Freund meines Ex-Freundes ist, der Typ, mit dem er zusammen war, bevor er nach Berlin gezogen ist. Okay. Und ich jetzt die Drag Queen und so. Und das konnte man in Israel in Tel Aviv gar nicht verstehen, dass ausgerechnet dieser maskuline Hunk jetzt mit einer Drag Queen zusammen war. Also da war die Stimmung schon kriselig und ich dachte schon, okay, fuck, was ist das für ein Zufall, dass ausgerechnet dieser Typ mich jetzt hier gebucht hat. Dann fahren wir gehen kurz was essen und die machen so eine Tour mit mir. Ich sollte erst am nächsten Tag auflegen durch die Bars und Clubs der Stadt. Die wollten mir mal so alles zeigen, fand ich auch sehr nett. Und zum Schluss landen wir in so einem Laden und da legt ein Typ auf und das ist so ganz harter Trans-Techno. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, ist das furchtbar. Und sage auch irgendwann zu dem Typen, der mich gebucht hat, sage ich so, was spielt er denn für eine furchtbare Musik irgendwie? Das ist ja grauenhaft hier. Hört ihr das hier? Und dann guckt er mich so schick an und sagt so, das ist dein Warm-up für morgen, der Typ. Und ich so, what? Why? Und dann war so Schweigen in der Runde und so ganz bleiche Gesichter. Und ja, dann stellt sich raus, dass
und du so,
die mich blind gebucht haben.
Ach du Scheiße.
Also der Typ, der mich gebucht hat, hat nicht kommuniziert, was ich für eine Musik auflege. Die haben gedacht, Techno, Berlin. Also die haben gedacht, ja, Berlin, ja. Die legt natürlich Techno auf, Minimal. Klar. Die haben mich halt für einen Techno-Trans-Club als Headliner für einen Gay Pride, für die Gay Pride-Nacht gebucht. Und ich hatte nicht ein Stück Techno dabei. Ich habe nicht gemischt, ich hatte nichts dabei. Nichts. Ich hatte halt Kylie, Madonna, Britney, ja, Janet.
Wie sie es gehört für eine anständige Drag Queen.
Dann habe ich panisch in der Nacht in meinem Hotelzimmer, das ein Klo in der Mitte des Raumes mit einer Treppe hatte, frag mich nicht warum, wo nachts, ich war nackt im Bett, wildfremde Leute in meinem Zimmer standen, weil man denen den Schlüssel gegeben hat und gesagt hat, das ist euer Zimmer. So,
schon nicht schlecht.
Habe ich versucht, mit dem schlechten Wi-Fi, das es da gab, noch Nummern aus dem Internet zu laden, was natürlich nicht funktioniert hat. Ich hatte dann so 3-4 House-Remixe von irgendwelchen Madonna-Songs, but that was it. Und damit musste ich die Nacht bestreiten. Leute haben vom DJ-Pult gestehen, haben mich angeschrien, die waren zornig. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir es abgebrochen und ich bin dann zum Flughafen, um meinen Flieger zu kriegen. Da haben sie meinen Koffer vor allen Leuten auseinandergenommen, die Titten rausgenommen, die Corsagen rausgenommen.
Das haben sie bei mir in Tel Aviv auch gemacht.
Im Flughafen schon mal den ersten Check-in machen. Und die haben alles auseinandergenommen, für alle gezeigt und so. Also es war auch kurz vor der Analinspektion. Und dann saß ich im Flieger zurück nach Hause und war den Tränen schon nach, habe gedacht, das kann alles nicht wirklich passiert sein. Aber okay, here I am und ich bin safe. Komme in Berlin an, sollte am nächsten Abend direkt in Leipzig oder in Dresden beim CSD auflegen, Dresden, glaube ich. Mein Koffer war weg, Make-up war weg, CDs waren weg, alles war weg. Ich musste nach Hause, habe 5 CDs gebrannt in Eile, 5 Brushes an der Trainstation gekauft und bin damit dann mit meiner Ersatzcorsage und Ersatzperücke dahin. Da war die Party so schlecht, dass nach 10 Minuten der Laden leer war, vor mir war so ein Bontempi-Orgel-Alleinunterhalter. Ja, den Rest könnt ihr im Buch nachlesen.
Yay!
Es war absurd und Horror von vorne bis hinten und ich bin so froh, dass das in meiner Vergangenheit ist und dass sich hoffentlich in Tel Aviv niemand an diesen Abend erinnert. Because that's shameful. Ich habe mich neulich gerade erst wieder darüber unterhalten. Ich hatte als DJ das erste Mal in meinem Leben, ich habe ja 10 Jahre aufgelegt, dass ich so recurring Nightmares hatte. Und das war immer, du stehst vor einem vollen Raum von Leuten und du hast die richtige Musik nicht oder der CD-Player geht nicht oder du kriegst den Song nicht richtig an. Und das in live zu erleben, auf so einem hohen Profil, Horror, Horror, Horror.
Aber dafür darf ich erzählen, dass ich nie aus dem Kopf rauskriege, wenn ich im GMF war und du aufgelegt hast, wenn du nicht dich beobachtet gefühlt hast, was schwer ist, als Drag Queen hinterm DJ-Pult angestrahlt, über allen anderen thront. Aber gut, wenn du das Gefühl hattest, du wurdest nicht beobachtet, hast du immer laut mitgesungen und mit der Faust in der Luft vor dich hingetanzt und hast das gelebt, was du aufgelegt hast. Und das war für mich das Lebensgefühl in Berlin in der Zeit. Ich sehe immer Barbie. Gut, ich sehe dich auch bei Chantal, wie du deine Eier rausgeholt hast. That's als Drag Queen auch ein Statement, aber hauptsächlich sehe ich dich, wie du, da, in dem, ja, wie du da in diesem Lichtstaccato stehst und selbstvergessen mitsingst. Das war ganz toll. Ganz, ganz große Nächte gehabt.
Das war wirklich schön. Nächte, ja. Das hatte immer ein bisschen was von einem Konzert.
Ja, auch eher, ne?
Das also es war super. Sehr viel das Interaktion auch mit dem Publikum vorne und so. Ja, ich habe es sehr geliebt.
Ja.
Und irgendwie sind die Zeiten auch vorbei, muss man sagen.
Naja. Also die danach kam, waren schlechter, sagen wir so. Ne? So.
I didn't want to say that.
Also, stellt euch vor, Berlin 1991. Ich als blutjunges Ding gehe ins Connection und reiße einen auf, der mit Nachnamen Tatsache Stier heißt und auch entsprechend gebaut war. Und ich konnte mein Glück ja nicht fassen. Also ein Riesendödel. Ein Riesendödel. Und für mich damals also kaum zu bewerkstelligen. Aber wie gesagt, ich arbeitete in meinem Ruf und insofern alles richtig gemacht. Und irgendwie sind wir, der hat studiert in irgendeinem Puff da neben Schloss Sanssouci. Also dann habe ich da geschlafen in so einem Etagenbett und so. Aber was nimmt man nicht alles in Kauf, ne? Also es war alles schrecklich, aber es war toll. Und Wochen später, ich habe dem erzählt, ich fahre nach Thailand und so weiter, hat er gesagt, ja, ich komme mit. Und ich so, ja, super, der Urlaub ist gelaufen. Also ich werde die ganze Zeit ordentlich durchgepumpt werden von einem Riesenschwanz und habe da meinen Spaß. Und dann kommen wir dahin nach Thailand und ich kannte ihn ja bisher nur eher, wie soll ich sagen, körperlich. Und auf dieser Reise alleine der 10-12-stündige Flug, man muss sich unterhalten und so weiter. Ja, und es stellt sich also heraus, nicht wahnsinnig viel Watt in der Birne sozusagen. Und wir sitzen also in Thailand am Strand und es war ja kurz nach der Wende und er war aus Ost-Berlin. Und wir sitzen also wirklich an diesem Strand und er spielt so mit so einem Bambusstab und einem Krebs im Wasser oder mehreren Krebsen. Er poolt da so drin rum in diesen Krebsen und sagt so völlig selbstvergessen, guck mal, alles voller Spinnen. Und ich bin wirklich erstarrt. Also ab der Sekunde habe ich weder noch eine Erektion gekriegt, noch konnte ich die Nähe ertragen, noch konnte ich. Und wir waren 9 Wochen aneinander gefesselt und sind durch Bali und Borneo auf dem Kinabalu zusammengeklettert, wo wir Schneckenholger getroffen haben, einen weiteren Ostberliner Schwulen, der da kleine Schnecken mit Peilsendern im Dschungel verfolgt hat, die wir nachts dann mitgesucht haben. Und es wurde also alles, um beim Thema zu bleiben, so absurd. Und dann habe ich ein Glück diesen jungen Mann an diesen Schneckenholger weitergeben können und dann war ich da wenigstens los und dann ist der auch vorzeitig gefahren und dann war ich noch auf Flores und auf Komodo, nee, erst auf Komodo, weil ich diese Warane sehen wollte, was auch toll war und dann auf Flores, um zurückzufliegen. Ich hatte 3 Tage, um in Bangkok meinen Flieger zu kriegen und hatte mein Ticket für Flores und Flores ist also bei Borneo, es ist sehr weit entfernt von Bangkok. Und stehe also an der, komme morgens zum Flughafen auf Flores und wie sich herausstellt, ist also die Flughafenpiste ist ein Sandplatz und der Flughafen war eine Wellblechhütte. Und als ich ankam, kommt so ein kleiner alter Ureinwohner da irgendwie angekrochen, guckt mich böse an und schließt also diese Wellblechhütte auf und nichts passiert. Und der Flieger kommt nicht. Und ich frage so, ja, kommt der Flieger? Nein, kommt heute nicht. Ich so, ah. Und deswegen haben sie mich alle böse angeguckt, weil ich der einzige Passagier war und sie deswegen den Flughafen öffnen mussten. Und ich so, wann kommt er denn? Ja, morgen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin 5 Tage, haben die mich jeden Morgen alleine an diesem Flughafen empfangen, den Flughafen geöffnet und der Flieger kam nicht. Am 5. Tag habe ich dann gesagt, so Leute, jetzt bitte mal, ne? Ich habe noch 48 Stunden, um meinen Flieger nach Deutschland zu kriegen. Was passiert jetzt? Ja, nee, hier kommt kein Flugzeug. Also hättest du mal schon gleich sagen können, weil was glaubst du, weswegen wir hier diesen Flughafen für dich aufmachen? Nur aus Höflichkeit dem Gast gegenüber. Hier ist Hurricane-Saison und die Fluglinie ist eingestellt. Ich sage, ach so, deswegen habe ich auch das Ticket für teuer Geld kaufen können? Ja. Okay, gut. Wie komme ich nach Hause? Ja, mit dem Schiff. Ich so, ja, okay. Dann musste ich also mein Ticket in Bangkok verschieben und mit einem Dampfer, auf dem die gesamte Inselpopulation von Flores scheinbar wegen der Hurricane-Saison floh, musste ich mit diesem Dampfer bis nach Singapur fahren. Und das heißt, im Stehen zwischen eingesperrten, zu sexuellen Diensten verpflichteten Orang-Utan-Babys und irgendwelchen absurden Käfigen voller Hühner irgendwelchen schrecklichen Menschen musste ich also wirklich im Stehen eingefercht, wie auf so einem Viehtransport in einem rostigen alten Dampfer über dieses südchinesische Meer schippern bis nach Singapur, dann ein neues Ticket kaufen nach Bangkok und dann mit einem Ersatzticket nach Hause. Das war so stressig, dass ich es als absurdestes Reiseerlebnis gespeichert habe, aber es hat mir nicht meine Reiselust und meine Fernwehsehnsucht genommen.
Sind Krebse nicht Arachniden? Also hatte der nicht vielleicht sogar recht?
Dann habe ich ihm seit 1991 bitter Unrecht getan, dem riesenschwänzigen Menschen, den ich ab dann nicht mehr gesprochen habe. Das tut mir sehr leid.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was soll man dazu auch noch sagen?
So, eine wahre Geschichte.
Ich kann das nicht toppen, beginne meine kleine Geschichte aber auch mit, stellen Sie sich vor, Kalifornien 1996.
Das waren gute Geschichten immer an.
Meine damals beste Freundin hatte ein Volontariat im Feuchtwangerhaus in Los Angeles hinter sich und hatte beschlossen, dass sie jetzt mit ihren Liebsten, nämlich ihrer besten Freundin und ihrem damals besten Freund, das war ich, in einem alten VW-Bus, den sie extra gekauft hatte, den Highway Number One runterfährt von L.A. nach San Francisco. Und dass wir zwischendurch in Las Vegas Station machen und den Grand Canyon gucken. Das Problem war, und in San Francisco auf jemanden treffen wollten, mit dem ich im Sommer davor in Deutschland ein Verhältnis gehabt hatte, an einen Amerikaner, und der sehr verliebt in mich war und ich irgendwie auch in ihn. Das Problem war, dass ich mich zwei Wochen vor Abflug nach L.A. Wirklich Hals über Kopf, ich habe mich nie wieder so schnell in irgendjemanden so hilflos verliebt wie in diese Person. Und dieser Mann hat dann gesagt, er kann jetzt aber nicht ohne mich sein für drei Wochen, er kommt jetzt mit. That was the worst idea anyone has ever had. Weil wir schlugen in L.A. auf. Meine beste Freundin sagte im Wesentlichen, ist ja schön, dass Christina und du da sind, aber wer ist denn das? Beschloss sie innerhalb von wenigen Tagen, sich genauso Hals über Kopf in ihn zu verlieben, wie ich das getan habe. Und wir waren mit einer heterosexuellen, zwei frisch verliebten und ständig notgeilen Homosexuellen und einer Lesbe, die ganze Zeit eigentlich nur eine schöne Reise haben wollte, drei Wochen lang in einen VW.
Drei Jahre.
So hat es sich angefühlt. Drei Wochen lang in einen VW-Bus eingesperrt. Und ich war noch nie und auch seitdem nicht mehr so unglücklich in meinem gesamten Leben wie auf dieser Reise, weil es einfach nur Chaos war, anstrengend, alle sich ständig gestritten haben. Und natürlich war diese Beziehung, sind wir dann in San Francisco aufgeschlagen, die Person, mit der ich dann eigentlich zwei schöne Wochen haben sollte und hat sich sehr anständig benommen und war der einzig Erwachsene in diesem Zusammenhang, obwohl er der Jüngste von uns allen war. Also ich werde irgendwann nochmal einen zutiefst lustigen, aber eigentlich sehr traurigen Film über diese Reise schreiben müssen, weil das war wirklich zutiefst absurd und wurde von so Erlebnissen gekrönt wie, wir hatten drei Tage lang, weil wir in diesem VW-Bus in der Wüste unterwegs waren und nachts gefroren haben wie die Schneider, weil wir gedacht haben, ist ja Wüste, ist ja warm und nicht die richtige Bekleidung dabei hatten für nachts und kalt. Wir hatten drei Tage nicht geduscht und waren dann in San Diego in einem Club für Homosexuelle, weil wir irgendwo was trinken wollten. In diesem Club war aber White T-Shirt Night, das heißt, da waren nur so wirklich Steroid-Monster Monster in weißen T-Shirts und blauen Jeans. Das sahen auch alle gleich aus. Dazwischen waren wir vier, die aussahen wie wild gewordene, ungewaschene Hippies. Und wir haben dann in Las Vegas alles Geld, was wir vorher investiert hatten, in einer wilden Nacht total angesoffen an Spielautomaten wieder reingeholt. Aber natürlich nicht in irgendeinem guten Hotel auf dem Strip, sondern irgendwo in einer üblen Absteige mit billigen Automaten unten im Foyer am Rande der Stadt und sind zwischendurch, weil wir versucht haben, weil wir uns kein Motel mehr leisten konnten, auf einem Garagendach zu schlafen. Dann schraubte irgendwann ein Polizeihubschrauber über uns mit Lichtkegeln und unter der Garage standen vier Polizisten mit Maschinengewehren und dann fiel der berühmteste, jedenfalls unter uns vieren berühmteste Satz dieser Reise: Drop your Cherry Coke, weil die lesbische beste Freundin eine Cherry Coke in der Hand hatte und wir wären fast noch eingeknastet worden, obwohl wir dann begreiflich machen konnten, wir waren einfach nur komplett naive Touristen und wollten nicht diese Garage ausrauben, sondern wollten da einfach nur schlafen. Jedenfalls, das war die merkwürdigste und wahrscheinlich auch schlimmste Reise meines gesamten Lebens und war für die damaligen Verhältnisse zudem noch unglaublich teuer, weil Amerika-Flüge damals noch sehr, sehr viel Geld gekostet haben und hat dazu geführt, dass wir, sobald wir in Berlin wieder aufgeschlagen sind, war dann nicht nur mein Amerikaner weg, sondern der junge Mann war dann natürlich auch weg, den ich da mitgenommen hatte. Das war alles nicht so schön.
Ja.
Darf ich noch eine erzählen? Ja, komm, wir sind gerade in Fahrt und wenn wir schon mal unser Innerstes nach außen kehren, unser dankbares Publikum an den Endgeräten, die lächzen danach.
Die freuen sich.
Da ich jetzt gerade...
Der schnappt über vor Freude.
Ich muss es nochmal kurz erzählen. Und zwar Las Vegas 2000. Nachdem Barbara Streisand, die ja in ihrem Leben höchstens 100 Live-Konzerte gegeben hat, angekündigt hat, in Las Vegas ihr Millennium-Konzert zu geben, habe ich in Köln eine Karte gekauft. Für $500 und bin mit meinem besten Freund damals nach Las Vegas geflogen, um Barbara Streisand im MGM Hotel live zu sehen. Und da wir nun schon mal in Fahrt waren, haben wir gedacht, wir buchen auch so ein Sexhotel in Palm Springs und wir buchen auch am 30. Elton John und Tina Turner Doppelkonzert in Las Vegas, die waren ja alle da zum Millennium und am 1. Januar Bette Midler. Das heißt also, bevor wir losfahren, war ich schon 4.500 Euro im Minus, so nach dem Motto. Dann fliegen wir los, alles gut und so weiter und essen vorher im MGM Hotel vor dem Konzert, ganz opulent. Ich esse dasselbe wie Sascha, mein Freund, bloß ich hatte Rind und er hatte Huhn. So, das Konzert geht los, wir finden heraus, die $500-Karte ist die oberste, letzte, hinterste im Rang gewesen. Das waren die billigsten von billigen Tickets und ich saß wirklich letzte Reihe in diesem MGM-Ding. Aber egal, Barbara Streisand, ich sitze kaum und mein Magen explodiert, mein Darm explodiert. Der Vorhang öffnet sich und ich gehe auf Toilette. Zu dem Millennium-Konzert, wo wir mindestens 4.500 Euro schon bezahlt haben und verbringe 90% des Konzertes auf der Toilette mit Wasserfall-Durchfall, sorry. Ein Glück hat das MGM schlauerweise Konzert-Lautsprecher auch auf der Toilette gehabt, sodass ich also wenigstens gehört habe, dass Barbara Streisand auf der Bühne war und sang. Gesehen habe ich es nicht. Wir kommen zurück. Wir sind dann noch 3 Tage in L.A. gewesen. Angeblich war ich am Grab von Marilyn Monroe. Angeblich habe ich eine Universal Studio Tour gemacht. Ich weiß von nichts. Angeblich bin ich zurückgeflogen. Ich weiß von nichts. In Köln wurde ich mit dem Krankenwagen abgeholt. Ich kam auf die Isolierstation des Kölner Krankenhauses und lag mindestens 6 Wochen auf der Isolierstation in so einer Plastikplane. Die Leute konnten nur mich so über Plastikhandschuhe reingreifdinger. Was hattest du denn? Ja, das wusste eben keiner. Keiner wusste, was ich hatte, weil ich hatte eine Krankheit, die es in Nordamerika nicht gibt, eine seltene Abart von Ruhr. Und das hat 6 Wochen gedauert, bis sie rausfanden, ich hatte Ruhr. Und das war mein Barbara Streisand-Konzert. Und danach kam es auf DVD für 14 Euro raus. Ich hätte es billiger haben können. Gut, ich habe daraus gelernt, aber es war auch ein Reiseerlebnis der besonderen Art. Das wollte ich noch kurz erzählen.
Wir reisen übrigens alle gerne, weil nicht alle unsere Reisen so sind, wie die eben geschilderten, wollte ich nochmal sagen.
Auch ich das reise ja nicht schön. So wahnsinnig gerne. Aber hey, Gut. Ich bin gerne zu Hause. Ja.
So.
So.
Jetzt aber.
Jetzt haben wir heitere Geschichten dazu gehört, wie es sein kann, wenn man verreist und es schief geht.
Ja.
Vielleicht haben wir jetzt ein paar Stories, wo es besser wird. Yes or no?
Ich fange sofort
We
an.
We shall see.
Ich bin in Form.
Soll
ich anfangen?
Soll ich anfangen? Haben wir eine Wahl? Nein, okay. Ich glaube, es ist schon entschieden. Tatjana fängt also
Paul,
an.
Paul, sag du was. Paul rollt die Augen. Wenn ihr mich mit Sekt abfüllt, seid ihr selber schuld.
Wirklich. Jetzt sind wir wieder schuld.
Ihr seid alle schuld.
Okay.
Also okay, Leute. Ich fange an, weil es ist so ein Klassiker. Das ist einfach. Damit ist das Thema erledigt.
I'm just glad to be invited.
Nein, das will ich auch nicht.
Nein. Fang, Schatz, alles gut.
Das I'm will kidding. Ich will wirklich nicht hier das Mikrofon an mich reißen, was ich gerade
getan
habe. Yeah. Der Film, um den es geht, ist einer der Roadmovies, den man gesehen haben muss, um sich homosexuell nennen zu dürfen. Sind wir uns einig, wenn ich über Priscilla, Königin der Wüste rede?
Yes!
Priscilla, Königin der Wüste, ich mache es ganz kurz, damit euch noch genug Raum bleibt für eure Filme, ist von 1994.
Die Paul
ist
rollt genervt. Die Augen, ist maximal genervt.
Toll. Paul, also der Film ist wirklich gut. Der Film ist wirklich gut. Ich habe ihn jetzt wieder gesehen. Ich habe ihn 100-mal gesehen. Ja, wir machen diesen Blog für junges, uninformiertes Volk und die kennen den vielleicht nicht. Und für die sage ich jetzt, guckt euch Priscilla an, von Steven Elliott mit Terence Stamp, einem Macho-Schauspieler normalerweise, als Bernadette, eine Transsexuelle, mit Hugo Weaving, den kennt ihr aus Matrix und Hobbits und so weiter, als Mitzi und Guy Pearce, den kennt ihr auf, die letzte große Rolle war Mare of Easttown, Mare of Easttown.
Ich habe den gerade irgendwo gesehen, in der Serie.
Ja, das war das, die Miniserie mit Kate Winslet.
Nee.
Vielleicht. Okay, also der spielt auf jeden Fall
Felicia.
Und auch übrigens Bill Hunter. Bill Hunter ist ein sehr bekannter australischer Schauspieler, den man vielleicht kennt als bösen Vater von Muriels Hochzeit. Der spielt diesen Bob. Es geht im Prinzip um drei im Travestiegewerbe arbeitende Drag Queens und eine Transsexuelle, die inzwischen in Rente ist, die aus unterschiedlichen Gründen einen Reisebus kaufen und damit durch ganz Australien von Sydney nach Alice Springs fahren, um da ein Engagement wahrzunehmen. Die eine ist gerade Witwe geworden, der andere will im Fummel auf irgendeinem Berg steigen und der dritte hat...
So ein Berg!
Ja, das heißt, das ist nicht Alice Springs, der Berg, wo sie raufklettern, sondern Kings Canyon. Kings Canyon ist was anderes, kennt man nicht. Ich kenne Kings Canyon nicht. Also auf jeden Fall haben sie unterschiedliche Motivationen und Mitzi, die Hauptperson in Anführungsstrichen, der hat da nämlich seine Ex-Frau und einen 6-jährigen Sohn, von dem hat er aber den Kolleginnen nie was erzählt. Das ist ein großes Geheimnis und die fahren nun gemeinsam in diesem Bus durch Australien. Also Roadmovie, das Setting ist ja immer gleich, aber in diesem Film ist es so, dass der so menschlich und so nah an unserer Wirklichkeit, wenn man davon reden kann, drei Drag Queens zuzugucken, die durch Australien fahren und das mit der eigenen Wirklichkeit gleichzusetzen, aber mit diesem schwulen Bewusstsein so nah und so menschlich an einem selber dran, dass unerreicht. Also das ist ein visionärer Film, finde ich. Den kann man heute noch jederzeit so gucken, wie er 1994 gedreht wurde. Die ganzen Themen, die da transsexuell, Alter, Witwe, Vorurteile, alles ist genau nach heutigen Standards 1:1 noch gültig. Und die Menschlichkeit, die Bitchiness, Shut Up Felicia ist ein geflügeltes Wort in der Szene geworden sozusagen. Die
Bei Felicia kommt aus einer schwarzen Serie, ist Black-owned. Ja.
Ach, ist gar nicht von dem?
Nee.
Okay, gut. Nee. Falsch abgespeichert. Dass sie nachts an so einem Lager von Aboriginals halten und sich sehr fremd vorkommen, aber dann ihre Kostüme rausholen und für die eine Show machen und der eine von den Aboriginals plötzlich als vierte Drag Queen da mitmacht. Das ist alles so nett gemacht und inklusiv, dass man Tränen der Rührung vergießen kann und auch genauso Tränen des Kreischens, wenn eine böse importierte thailändische Gattin besoffen Ping-Pong-Bälle aus ihrer Muschi ins Publikum schießt und so weiter. Also der hat alles, was man so erwartet und wurde deswegen auch natürlich sofort kopiert. Also bevor die Dreharbeiten zu Ende waren, hat Hollywood versucht, das nachzumachen mit Tu Wang Fu. Was? Ja, nicht gelungen. Nee. Nicht gelungen. Hat vielleicht auch Stärken, aber ist nicht gelungen. Dieser Film ist super, 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 wenn man Roadmovies toll findet, die ja in der Machart alle ähnlich sind, muss man ja sagen, ist ja irgendwie immer absehbar, der Weg ist das Ziel, bla bla, aber in diesem Film sind tolle, tolle, auch die Shownummern, alle Songs haben heute noch Gewicht und die Kostüme haben zu Recht einen Oscar gekriegt, also es ist super kreativ und mit Abba-Scheiße im Glas, also es ist wirklich für jeden was dabei. Ich liebe diesen Film so sehr und der Soundtrack und dann kam 2006 ein Musical, was plötzlich mit Tina Turner Song aufmacht, habe ich überhaupt nicht verstanden, aber auch das Musical war toll, weil ich als Tatjana das am Broadway gesehen habe und gewählt wurde in einer Szene von den Darstellern auf die Bühne zu kommen und mitzutanzen. Und das war mein Broadway-Debüt. Also insofern auch unvergessen. Ein super Soundtrack, ein super Film. Guckt ihn euch an. Ihr findet ihn auf den gängigen Portalen. Und ja gut, die Kurzzusammenfassung könnt ihr euch auch merken und euch immer hinter die Ohren schreiben. A Cock in a Frog on a Rock. Darum geht's. Ganz toll.
Ja, ich liebe den Film auch sehr. Der hat mich auch sehr beeindruckt damals. Ich weiß, dass ich, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja keine YouTube-Make-up-Tutorials damals. Und das war das erste Mal, dass ich diese sehr mit, also einer abgeklebten Augenbraue, hochgezogene Augenbraue, viele Layers of Color, dass ich das so gesehen habe im Film und dass ich das wirklich mit Stop-Motion zu Hause, also man hat die VHS-Kassette mit einer Pause-Taste immer angehalten und hat es langsam gespielt und ich habe das Frame für Frame angeschaut, um zu verstehen, wie die diese Make-ups gemacht haben und habe dann auch zum ersten Mal versucht, eine hohe Augenbraue zu zeichnen. Es war dramatisch, furchtbar, habe die Fotos noch irgendwo. Das hat mich sehr fasziniert. Es gibt, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, während du geredet hast, weil ich es rausfinden wollte. Nee, weil ich, also ja, ich ja. weiß, dass es basiert ist auf einer tatsächlichen Person aus, ich glaube, Sydney. Aber ich finde jetzt die Story gerade nicht. Also bei Google sagt man sogar, es sei nicht based on a true story, aber ich weiß, dass es diese Person gibt. Das werde ich noch versuchen für euch zu finden und in die Shownotes zu packen. Ja, ich habe den Film ja in unserer allerersten Folge kurz besprochen und da habe ich gesagt, der Unterschied zu Tu Wong Fu wäre eben der, dass man merkt, hier bei dem Film wären alle queer gewesen und bei dem anderen, bei Tu Wong Fu, wäre das halt für Heten gemacht. Und das stimmt ja so nicht. Die Darsteller sind ja, definieren sich, glaube ich, alle auch als straight. Aber
Guy Pearce nicht?
Okay, let's talk about that.
Guy Pearce sagt immer, das ist not my business.
Okay. Aber es ist, also die haben so an dieses Projekt geglaubt, die haben alle Paycuts genommen, die haben alle gesagt, wir arbeiten für weniger Kohle, weil dieser Film muss gemacht werden und wir nehmen das in Kauf. Wohingegen Tu Wong Fu eindeutig für ein breites Massenpublikum produziert worden ist, Hollywood erste Liga und so. Da wurde überhaupt nicht drauf geachtet, das irgendwie authentisch zu machen, sondern es war halt ganz klar, wir nehmen hier Stereotypes, wir blasen die groß auf und RuPaul geben wir noch $200,000, dass er in einem Confederate Flag Outfit von der Bühne runterkommt und so.
Diese Kleider, die Felicia auf dem Bus bei diesen Arien von Maria Callas trägt, war von TK Maxx. Da hat der Meter 7 Euro gekostet. Also es waren wirklich Billigproduktionen und dem Film ist es nicht anzusehen. Super, super
kreativ. Das Musical gesehen, Jason Donovan hätte ja eine der Rollen spielen sollen, ich glaube die Felicia. Und als wir ihn, Tim Kruger und ich, haben ja diese Tradition, habe ich schon mal erzählt, dass wir jedes Jahr zusammen Geburtstag nach London fahren und ein Musical gucken. Und da haben wir Priscilla geschaut am West End. Da hat dann Jason Donovan endlich die Rolle spielen dürfen. Er hat dann Felicia in der Broadway-Produktion gespielt. Nicht Broadway, sondern West End. Und die Broadway-Produktion hat Bette Midler produziert, die erste, für den Broadway.
Also die ich gesehen habe, war im Broadway. Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber Bette Midler war weit und breit nicht zu sehen.
Nee, leider. Produziert.
Ja, immerhin. Sie hat einen guten Job gemacht, wenn sie es war, weil das war ein schönes Musical, obwohl Tina Turner da drin nichts zu suchen hat. Und ich wollte noch kurz sagen, dass Bernadette, also ganz toll gespielt übrigens, mit einer Würde und einer einem Selbstrespekt und einem Standing, einer einer Transsexuellen in Trauer, die so langsam aufwacht und die auch sehr gute Selbstverteidigungsmethoden hat, muss man auch sagen, in dem Film. Die wurde übrigens.
Jetzt habe ich dich gefickt.
Ja,
das war toll.
Ja, ganz groß.
Ja.
Und die wurde zuerst, das war eine ganz unwahrscheinliche Besetzung, weil der Typ ist so ein Action-Macho. Zuerst sollte es Tony Curtis spielen. Mhm. Tony Curtis hat dann gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe meine Karriere begonnen als Sam Luckett Hot und würde auch im Kleid meine Karriere beenden. Aber seine dämliche, fette, schwedische Riesenwuchtbrumme von Frau hat ihm das verboten. Nein. Und dann durfte er das nicht spielen. Nein. Ein Glück für den Film.
So, im Jahr des Aber-Revivals noch folgende Information. Priscilla war der erste Film, für den ABBA Musik freigegeben hat.
Oh.
Das war noch vor Muriels Hochzeit, also der Film. Björn und Benny haben, damals besaßen sie den Katalog ja noch, das ist ja heute nicht mehr so, haben dieses Drehbuch gelesen, also das ist ihnen geschickt worden und das war eine winzige Indie-Produktion und sie hatten vorher straff 20 Jahre lang gesagt, nein, unsere Musik wird nicht in Filmen benutzt, herzlichen Dank, wenn sie das tun, werden sie aber sowas von verklagt, dass wir danach ihr Haus, ihre Kinder und ihre Haustiere besitzen. Weil sie wussten, dass in der queeren Community die größten ABBA-Fans der Welt sitzen, war Priscilla das erste Mal, dass sie abgenickt haben, dass ihre Musik in diesen Filmen benutzt werden darf.
Und das Ganze mündet dann in, willst du etwa sagen, dass das ABBA scheiße ist?
Genau, willst du etwa sagen, dass das ABBA scheiße ist? Oder auf gut Englisch, are you gonna tell me that's an ABBA turd?
Ja. Der Film ist super. Ja, ein One-Liner-Fest, gut zu gucken. Es ist super Camp, es ist super Trash, es ist super Glam, es ist all das. Es hat große Emotionen, tolle Bilder, Wahnsinn-Soundtrack. Wirklich, ich habe diese Aborigine-Didgeridoo-Version von I Will Survive, gibt es leider nicht auf dem Soundtrack, obwohl ich den Soundtrack rauf und runter gehört habe. Aber diese Version, ich kriege heute noch feuchte Augen, wenn ich es höre. Ja. I love.
Und der vielleicht beste Abspann der Filmgeschichte mit Vanessa Williams. Und bitte den Film ganz zu Ende gucken. Mhm. Wir sagen nicht, warum.
Ja. Bitte, ich glaube nämlich, dass die Person, die man da sieht, die Drag Queen, die da sitzt, das ist die Person, auf die dieser Film basiert.
Das kann durchaus sein, aber ich sage nur, den Film bitte ganz zu Ende gucken, bis der Abspann zu Ende ist.
Yes. So. Wir bleiben.
Und jetzt bleibe ich auch still.
Well, we'll see.
Bis du wieder dran bist. Genau, bis es weitergeht. wir bleiben bei Road Movies. Das Ding ist für mich, beim Thema Reise habe ich überlegt, was man da machen könnte. Und es fallen natürlich ganz viele Filme ein, aber ich wollte gar keinen Film nehmen, wo so dieses kolonialistische, wir bereisen ein fremdes Land und sind fasziniert von der fremden Kultur. Diesen Bullshit wollte ich hier gerne nicht machen.
Hast du Eat, Pray, Love etwa nicht gemacht?
Ich habe den Film nie gesehen und auch das Buch nie gelesen.
Wird Zeit.
Nee. I'm gonna pass.
Gutes Buch.
Ja, schön. Ich habe mich entschieden für einen meiner absoluten Filmfavoriten, Little Miss Sunshine, als allerersten. Ich habe den Film hier an anderer Stelle schon mal erwähnt, aber wir haben ihn nie in voller Breite besprochen. Ich habe ihn jetzt nochmal in Gänze geschaut und ich bin nochmal nachhaltig total geplättet davon, was das für ein guter Film ist. Ich habe also die letzten 20 Minuten, 30 Minuten ugly crying, sobbing vor dem Fernseher gesessen, weil aus Rührung, ne? Nicht aus, oh mein Gott, ist das alles traurig, sondern wirklich einfach nur aus Rührung und auch irgendwie aus Bewegtsein, was das für ein toller Film ist, was die da geschaffen haben. Es ist vom Timing her perfekt, es ist eine perfekte Mischung aus Comedy und Realsatire und Drama. Und der Cast ist insane. So, ich fange mal an. Der Film ist von 2006. Regie geführt hat ein Duo, Valerie Faris und Jonathan Dayton. Die Geschichte ist nicht so wahnsinnig komplex auf den ersten Blick. Abigail Breslin spielt ein kleines Mädchen, das heißt Olive. Und die sehen wir auch in der ersten Szene, da steht sie vorm Fernseher. Sie ist so ein, ich sage, normales Kind. Andere Leute, Tatjana würde jetzt sagen, sie ist ein fettes Kind.
Ja.
Aber ich sage, sie ist ein normales Kind. Sie hat lange Haare, sie hat ein kleines Bäuchlein, sie hat eine riesengroße 70er-Jahre-Brille und steht vorm Fernseher und guckt hingerissen die Kürung einer Misswahl und spult immer wieder die Szene zurück, wo die Miss gewinnt und ahmt das nach vom Fernseher. Also sie ist offensichtlich very involved und bewundert diese Frauen. Und dann lernen wir in den nächsten 10 Minuten, lernen wir in kurzen Schüssen die Familie kennen, Person nach Person. Der Vater ist ein Motivational Speaker, gespielt von Greg Kinnear, Der, also ne, so ein Motivationscoach, der so Leute anfeuert und von Erfolg redet und von Winners und Losers. Es gibt nur zwei Menschen auf dieser Welt. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und wer wollt ihr sein? Blabla. So ein Idiot, der aber selber ein Loser ist, weil er hat nichts. Seine Frau schafft die Kohle ran, er steht vor leeren Räumen auf irgendwelchen Colleges und spricht für fünf Menschen. Hört aber nicht auf, diese Messages litaneimäßig auch immer und überall und auch in den unpassendsten Situationen seinem Umfeld auf die Ohren zu drücken, auch seiner eigenen Familie, die ihn hasst, jeder in seiner Familie hasst ihn, seine Frau eingeschlossen, weil er einfach unerträglich ist. Bei dem ist so ein Book-Deal, ist in Verhandlung, es hat ihm irgendjemand, so ein Typ, Brian, gespielt von Bryan Cranston, den wir kennen aus Breaking Bad und anderen Sachen, der hat ihm einen Buchdeal in Aussicht gestellt und der wird immer noch verhandelt. Also er telefoniert diesem Typen hinterher, der ihn eigentlich ghostet und offensichtlich kein Interesse hat. Dann haben wir den Bruder von Abigail Breslin, von Olive, Dwayne, der so eigentlich so ein Emo-Kid ist, so ein klassisches. Der sieht aus wie Marilyn Manson als Kind, nicht besonders hübsch. Und der hat ein Schweigegelübde abgelegt, weil er seine Familie auch so hasst und weil er einfach nicht sprechen will, weil er die alle doof findet und sich nicht beteiligen will an diesem Blödsinn. Und sein großes Ziel ist es, Kampfpilot zu werden und zur Army zu gehen. Und bis das real ist, will er nicht mehr sprechen. Und er trägt das sehr ostentativ mit sich rum, auch seinen Hass auf die Welt und seine, sein Leid und so. Also ne, er ist halt auch so ein einfacher Teenager. Und dann haben wir den Opa, gespielt von Alan Arkin, der für diese Rolle auch einen Oscar gewonnen hat. Der Opa ist also ein Kriegsveteran und hat, wenn man es freundlich sagen würde, sagt man, er hat sein Herz auf der Zunge. Der ist inappropriate as fuck. Der sagt einfach immer, was ihm in den Kopf kommt. Sagt irgendwann zu dem Jungen, sagt er, du musst alles ficken, was geht. Irgendwie, du fickst so viele Mädchen, wie du kannst, bevor du 18 wirst, weil danach ist es dann, machst du dich strafbar, wenn sie zu jung sind, aber die Jungen sind am geilsten. So Sachen sagt er halt die ganze Zeit. Der ist auf Heroin, die ganze Familie weiß es. Intervention war ein Reinfall, weil ich bin alt, was wollt ihr von mir? Ich sterbe doch sowieso, lass mich Spaß haben. So, die Nummer. Die von uns allen hier sehr geliebte Toni Collette spielt die Mutter Cheryl, die konstant gestresst ist und versucht, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ihren idiotischen Mann, ihren das kleine, dicke, süße Mädchen, der Sohn, der irgendwie nicht sprechen will. Und sie ist halt, ne, sie versucht, das alles zu organisieren, muss das Geld verdienen, weil der Mann nichts ranschafft. Und ernährt ihre Kinder mit Kentucky Fried Chicken Eimern. Aber hey, und Sprite. Und dann gibt es noch die für mich eigentlich überraschendste Rolle in all dem, was das Casting angeht, ihren schwulen Bruder, der gerade mit einem gescheiterten Suizidversuch in einer Nervenheilanstalt sitzt und entlassen wird, gespielt von Steve Carell, den wir aus anderen Sachen kennen und für den das echt untypisch ist, dass er so eine Rolle angenommen hat, der das aber wirklich toll macht. So, und der muss jetzt bei ihnen einziehen, weil er ist, ne, er muss beobachtet werden und keiner kann sich irgendwie das leisten, dass er woanders beobachtet wird, also muss er halt zu denen. Und wir treffen diese Familie beim Abendessen, wie sie irgendwie, ne, die Kleine steht vom Fernseher, der Opa zieht noch ein bisschen Age, der Kleine weiß ich nicht, was der macht, aber ja, die alle kommen zusammen am Esstisch mit einem großen Eimer Kentucky Fried Chicken und dann kommt der Anruf, dass Abigail Breslin, also Olive, eingeladen ist zu dem Little Miss Sunshine Pageant. Der ist, wenn man es mit dem Auto fährt, anderthalb Tage entfernt. Und sie können sich's nicht leisten, dahin zu fliegen, also haben sie so einen alten VW-Bus. Und weil der suizidale schwule Onkel nicht alleine gelassen werden kann, müssen jetzt alle einfach mitfahren. Der Opa muss auch mit, weil er der Kleinen, mit der übt er immer, der hat eine Tanzchoreografie für sie sich ausgedacht und übt die mit ihr. Und wir haben die alle nicht gesehen, keiner hat die je gesehen, die Choreografie, die wird erst gezeigt, wenn sie fertig ist. Das ist noch ein großer Renner am Ende des Films. Ja, und so steigen die alle in diesen großen alten VW-Bus und machen sich auf die Reise. Der Bus fällt auseinander, sehr schnell schon funktioniert es irgendwie, also die Gangschaltung funktioniert nicht mehr, der muss immer am Fahren bleiben, ansonsten, wenn er steht, müssen sie ihn dann alle anschieben und dann beim Fahren reinspringen. Irgendwann macht er noch die Hupe schlapp, dann hupt er immer in so hysterischen Abständen die ganze Zeit. Und sie machen sich halt auf den Weg zu diesem Beauty-Pageant, um die Kleine da irgendwie unterzubringen und die Stimmung in der Familie knistert, weil der Vater halt echt so ein Arsch ist und seine Tochter fettschämt die ganze Zeit und versucht, diese dummen Werte, für die er einsteht, da irgendwie zu implementieren. Gleichzeitig wird aber auch klar, der hat den Buchdeal nicht bekommen. Also er ist selber der Loser, von dem er eigentlich immer gedacht hat, er ist es nicht. Und dann stirbt auch noch der Opa an einer Überdosis Heroin. Einfach mal so. den packen sie in den Kofferraum in einem Laken und fahren einfach weiter in diesem hupenden, auseinanderfallenden Auto, das sich nicht anhalten lässt. Und so ist eine Verkettung, ich will nicht zu viel erzählen, eine Verkettung von einem unglücklichen Ereignis nach dem anderen führt eigentlich dazu, dass diese Familie, die nicht miteinander redet, die sich hasst, führt dazu, dass die wieder zusammenfinden und dass die plötzlich sich entdecken als Familie und als, ach Gott, irgendwie lieben wir uns ja doch und irgendwie haben wir dann doch, wollen wir doch die gleichen Sachen erreichen und wir stehen füreinander ein und wenn einer von uns angegriffen wird, dann stehen wir alle da. Und das macht diesen Film auf eine sehr unaufgeregte, also nicht vorhersehbar erzählte, also am Ende natürlich doch, weil es hat irgendwie ein Happy End, aber die Art, wie es aufgelöst wird, ist selten so und es ist wahnsinnig schön erzählt. Sie spielen sich im Kopf und Kragen allesamt, sie hätten allesamt Preise verdient. Abigail Breslin war nominiert für einen Oscar, der Opa hat ihn bekommen. Und es ist wirklich am Ende die letzten Szenen, also sie landen auf diesem, ich erzähle das Ende nicht, keine Sorge, sie landen bei diesem Beauty Pageant, der ja hochsexualisiert ist, hoch 10. Ne? Da sind diese ganzen kleinen Kinder, die alle wahnsinnig dupierte Haare haben, die von oben bis unten braun gesprüht sind, die falsche Zähne im Mund haben, die alle schon so totale Showmonster sind mit ihren 8 Jahren, alle schon genau wissen, wann welcher Knopf gedrückt werden muss. Dann gibt es diese schleimigen Leute, die um sie rumhängen, diese MCs, die da an diesen Girls vorbei wabern. Das ist alles super widerlich und hochsexualisiert, aber dann die Performance von dem kleinen Mädchen mit der Routine, die der tote Opa ihr beigebracht hat, sorgt dann dafür, dass alle denken, oh mein Gott, das ist viel zu sexuell, das ist skandalös, das geht gar nicht. Das Ende erzähle ich nicht. Schaut bitte diesen Film. Und das ist jetzt keine Empfehlung, sondern es ist eigentlich echt ein Must. Ihr müsst den gucken.
Ja, ja.
Ihr werdet heulen wie ich, ihr werdet lachen wie ich, ihr werdet es schön finden, ihr werdet euch wünschen, auf diesem furchtbaren Roadtrip dabei gewesen zu sein, der dann am Ende sowas Tolles bewirkt hat, nämlich dass diese Familie wieder zueinander findet in der ungünstigsten Situation ever. Also ja, dringendes Muss an euch, den zu gucken.
Absolut. Absolut. Als kleine Side-Information, das Regie-Duo ist ein Ehepaar, deren erster Langfilm das war, die damit gleich viel Erfolg hatten, die aber vorher für jeden großen Namen im amerikanischen Musikgeschäft Videos gedreht hatten. Also für Janet und für die Red Hot Chili Peppers und für viele, 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 viele gute Leute. Und die seitdem auch sehr, sehr viele schöne Projekte gemacht haben. Unter anderem einen Film, der in unserer Lesbenfolge nicht vorgekommen ist, nämlich Battle of the Sexes, das Billie Jean King Biopic mit der anderen Emma. Ja, das kann man auch gucken. Ich komme jetzt, wie ich mal freundlich sage, zu etwas völlig anderem, das stimmt auch, was dieser Film, über den ich jetzt rede, mit den beiden, die jetzt schon gesprochen worden sind, gemein hat, ist, dass er auch in einem Bus spielt, jedenfalls hauptsächlich, und von Leuten erzählt, die viel unterwegs sind. Der Film ist von 1998, eine deutsche Produktion und heißt Das Trio. War, als er rausgekommen ist, auch ein großer Erfolg und ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil er einen der besten deutschen Schauspieler aller Zeiten in einer schwulen Rolle hat, nämlich Götz George.
Der auch schwul war.
Der bisexuell war, offiziell. Erzählt wird die Geschichte von einem alternden schwulen Paar, nämlich Zobel, Götz George und Karl, dem wunderbaren Christian Redl als seinem Liebhaber. Die sind beide so Ende 50 und verdienen ihr Geld damit, dass sie zusammen mit Zobels Tochter Lizzie, die von der wunderbaren Janet Hein gespielt wird, die
zu Janet habe ich eine wilde Geschichte zu erzählen.
Können wir gleich machen. Frau Hein war damals jung und ein wahnsinniges Talent, was man auch in diesem Film wieder beobachten kann, weil mit Christian Redl, der einer der größten deutschsprachigen Schauspieler überhaupt ist, und Götz George vor der Kamera zu stehen und so entspannt und selbstverständlich zu spielen, wie Frau Hein das tut, das ist schon absolut bemerkenswert. Die Schauspieler in diesem Film sind alle bemerkenswert. Zobel und Karl sind ein altes Gauner-Duo. Und verdienen ihr Geld damit, anderen Leuten die Brieftaschen zu klauen. Zobel verkleidet sich immer als blinder Mann und rempelt Leute an und Lizzie klaut ihnen dann in diesem Tumult, der durch die Anrempeleien entsteht, die Brieftasche. Am Ende des Tages wird immer die Beute gezielt. Karl kommt aus einer alten Schausteller-Dynastie und hat auch seine Schwester und seinen Schwiegerbruder, wie sagt man? Schwager? Seinen Schwager auf einem Rummel sitzen. Der wird vom wunderbaren Armin Rohde gespielt. Und das Ganze könnte elend sein, wären die beiden nicht so wahnsinnig anrührend und wäre diese kleine Regenbogenfamilie, von der da erzählt wird, nicht so wahnsinnig schön. Aber Zobel ist ein Hurensohn und vögelt gerne durch die Gegend. Und Karl ist eine große Seele und anrührend und wird am Ende des ersten Aktes des Films von einem Auto angefahren und landet dann im Krankenhaus. Das bedeutet, dass Zobel und Lizzie für ihre Dreiernummer der dritte Mann fehlt. Dieser dritte Mann tut sich kurz später auf und quatscht Lizzie in einem Club an und heißt Rudolf und ist 25 und sehr gut ausgestattet und ein schöner Mann, der irgendwie mit dem Lizzie auch was anfängt und der aber auch eine kriminelle Karriere hat, was Lizzie dann sehr schnell mitkriegt, was dann dazu führt, dass Rudolf der dritte Mann in diesem Trio wird, nachdem Karl das Zeitliche segnet wegen dieses Unfalles. Und dann stellt sich raus, dass Rudolf vielleicht nicht nur an Lizzie Interesse hat, sondern auch an ihrem Papa. Es gibt eine sehr anrührende sehr, und auch sehr erotische Szene mit Götz-George und und Felix Aidner, der den Rudolf spielt. Und das Ganze ist, wenn man es mal so, wenn man es von außen betrachtet, könnte man sagen, es ist eine derbe Gaunerkomödie. Was es eigentlich ist, ist ein Film über eine Familienkonstruktion, der 1998 sehr bemerkenswert war, weil er mit großer Selbstverständlichkeit und sehr anrührend von eben dieser, ich nenne es jetzt mal freundlich, prekären Regenbogenfamilie erzählt, die in einem komplett abgewrackten und immer auseinanderfallenden Wohnmobil durch die Gegend fährt, um Leute zu beklauen. Und daraus entsteht, so Lizzie kriegt dann irgendwann mit, dass ihr Vater und Rudolf was miteinander haben, dann kommt es zum Zerwürfnis und es fliegt ihnen alles so ein bisschen um die Ohren. Aber es gibt ein sehr anrührendes und sehr schönes Happy End, in dem die nächste Generation erzählt wird. Der Film ist von Hermine Hundgeburt, die eine sehr gute deutsche TV-Regisseurin ist, eigentlich immer noch. Zwischendurch aber immer mal wieder einen guten Spielfilm macht, zum Beispiel Die Weiße Maasai. Und eine richtig gute Schauspielerregisseurin. Was man daran merkt, dass sie mit diesen vier absoluten Powerhäusern, mit denen sie da arbeiten muss, aus denen holt sie Performances raus. Also Götz-George ist halt die ganze Zeit in so einem abgewrackten Kaninchenpelz unterwegs mit irgendwie so einem mit Lidtusche gefärbten Bart und einem großen Lidstrich und großer Geste und ist nicht per se tuntig, aber weil die Tunte in der Beziehung ist eigentlich Christian Rethel, der auch irgendwann einen großen Auftritt in einem blauen Paillettenkleid hat. Das war fand mitten in einem Götz-George-Revival statt, bei dem dann auch der Todmacher rauskam und so Sachen. Und war eine dieser Rollen, wo Leute dann festgestellt haben, Schimanski kann ja richtig spielen und kann ja richtig, ist ja ein echter Schauspieler und kann ja richtig was. Und ich kann diesen Film nur empfehlen, weil er eine, ich sage jetzt mal, traurige Komödie ist, die so viele schöne Schattierungen und Untertöne hat und vier fantastische Schauspieler und ein Deutschland zeigt, das man so selten sieht im deutschen Kino, nämlich eins, wo Leute nicht Münchner Zahnärzte sind und alles ist lustig und zwischendurch muss Christiane Paul irgendwelche abstrusen Dialoge absondern, sondern da ist ein Buch, was weiß, was es erzählen will, was eine queere Geschichte hat, die es ganz einfach selbstbewusst ins Zentrum stellt und als allgemeingültig betrachtet und der auch heute, obwohl der Film inzwischen echt 23 Jahre alt ist, wirklich was kann. Ich habe den gestern nochmal gesehen und dachte die ganze Zeit, das ist eigentlich bemerkenswert, weil wenn du damit heute zu irgendeinem Produzenten gehen würdest, würden die wahrscheinlich alle sagen, wer will das denn sehen? Und das haben damals, glaube ich, 500.000 Leute im deutschen Kino gesehen. Also Barbie kennt den Film, glaube ich, nicht.
Doch, oder nicht? Mir ist aufgefallen, dass ich ihn tatsächlich jetzt, ich habe nochmal gerade gelesen, ich kenne ihn. Aber er ist nicht groß in Erinnerung geblieben, muss ich auch sagen.
Vielleicht ist das eine dieser, dafür sind wir ja da, um die Perlen aus der Vergangenheit nochmal rauszuzahlen. Und das Trio ist einer davon und sei den Publikummern am Endgerät hiermit herzlich ans Herz gelegt. Tatjana nickt die ganze Zeit und ist, glaube ich, einig mit mir.
Ich bin total einig. Über Götz-George könnte man ja eine ganze Folge machen. Ist ja unfassbar, die ganze Biografie. Eigentlich muss man nur sein Wetten, das Auftritt sehen, dann weiß man Bescheid. Ich könnte jetzt noch verifizierte Interna über seinen Penis bringen, sage ich aber nicht, weil ich denke jetzt an Melina M., die große Drag Queen, die in Berlin mich immer über Facebook ermahnt, wenn ich wieder irgendwie zu weit gegangen bin, mit den Worten, jetzt kann sich die Person ja auch nicht mehr wehren. Und daran denke ich jetzt gerade und deswegen schweige ich wie ein Grab.
Du erzählst es uns dann gleich, wenn die Folge vorbei
ja,
ist.
Das erzähl ich hier ein offenes ja. Und gehe rüber zu meinem nächsten Film, der eine Empfehlung ist, aber auch andererseits eine Warnung, weil es ist eigentlich ein Beispiel für einen Film, für einen Roadmovie, der nicht wirklich so richtig reinhaut. Ich habe ihn aber trotzdem gewählt, weil ich überrascht war, dass ich ihn beim zweiten Mal gucken jetzt besser fand als beim ersten Mal. Aber ich muss ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass ich eben Barbara Streisand-Fan bin. Und Barbara Streisand hat tatsächlich 2012 einen Film gemacht mit Seth Rogen, The Guilt Trip, der in Deutsch natürlich originellerweise heißt Unterwegs mit Mom. Und im Prinzip eine übergriffige jüdische Mama zeigt, die mit ihrem Nerd-Sohn durch Amerika fährt und sich auf dem Weg mit ihm über Konflikte zur Eskalation zum besseren Verständnis führt. So, das ist eigentlich alles, was man über diesen Film sagen kann. Nun muss man dazu sagen, Barbara Streisand, Seth Rogen, das ist ja einer der sehr erfolgreichen Comedians in Amerika in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren vielleicht oder seit wann der auf der Bildfläche erschienen ist, ist eine Mischung, die per se erstmal interessant ist und einen elektrisiert und denkt, wow, und da haben sie zwei zusammengepackt, die unterschiedlicher nicht sein können und ich bin so gespannt auf das Ergebnis und das Ergebnis ist ein bisschen schnarch, weil es ist so vorhersehbar dann doch alles, was so passiert und das ist ja das, diese Crux bei den Roadmovies ist, es ist ja immer so, dass über die Fahrt, also sozusagen der Weg ist das Ziel, es kommt ja wenig darauf an, was die erleben, sondern es ist immer so, dass sich über Konflikte irgendwas aufbaut und dann zum Schluss eine Erlösung stattfindet. Das ist ja das Prinzip dieser Filme, deswegen macht man die auch.
Eine Transformation, irgendwas.
Ja, irgendwas. Und die guten Filme können das aufbrechen durch unerwartete Schleifen und dieser Film macht das halt nicht. Also die einzige unerwartete Schleife ist vielleicht, dass man im Hintergrund weiß, dass Barbara Streisand nur diesen Film angenommen hat, weil sie lebt in Malibu und hat sich vertraglich zusagen lassen, dass sie für diesen Roadmovie, der von New York nach Malibu führt, also einmal das ganze Land, dass sie nicht einmal, dass sie nicht einmal also durch dieses Land fahren muss, sondern alles im Studio gedreht wird. Und das haben sie auch gemacht. Also der Film spielt im Prinzip in einem Studio in Malibu, aber man merkt es nicht so. Wenn man es weiß, merkt man es doch, aber gut. Und sie ist halt sympathisch in ihrer Rolle als übergriffige Mutter eines Chemielaboranten, der nun irgendein Reinigungszeug erfunden hat und das jetzt Pitch nach Pitch in verschiedenen Städten Amerikas versucht zu verkaufen Und wie es mit so einem Nerdsohn so ist, der verkauft es natürlich total falsch, der ist total Wissenschaftler. Und die Mutter versucht ihm beizubringen, dass er es vielleicht ein bisschen menschlicher und mit ein bisschen Emotionen und so weiter verkaufen soll. Am Ende tut das, dann wird es auch ein Erfolg. So, warum die Mutter überhaupt mit dem Auto sitzt, ist ja unerklärlich, weil das ist eine Nervensäge, die ist ja so nervig. Die betütelt ihn und sagt, du bist eben die große Liebe meines Lebens und wenn ich 1000 kleine Kinder sehen würde, ich würde immer dich auswählen und so. Also sie ist so eine richtige, anstrengende, alte Kuh und er ist auch extra nach L.A. gezogen von New York, damit er weit weg ist von dieser nervigen Mutter. Aber als er sie besucht irgendwann, dann der kommt in die Wohnung und die ist voller Frösche, so Frösche, die sammelt Frösche. Und er begreift, die ist eben total einsam, seitdem sie Witwe ist und hat nur ihn. Und diese Liebe ist auch dann irgendwie süß, weil sie hat halt nichts anderes. Und irgendwie erzählt sie von einem Mann, den sie geliebt hat, bevor sie den Kindsvater, also seinen leiblichen Vater kennengelernt hat. Und dann fragt er, wieso hast du denn den geliebt, was war denn das Besondere an dem? Und da sagt sie, ja, ich habe ja früher geschielt und das war der Erste, der mich eingeladen hat, mit auszugehen und der hat mich gesehen und hat mich gemocht, so wie ich war und ich war immer das hässliche Entlein, die typische Bauhaus-Geschichte. Und davon ist er so angerührt, dass er den eben googelt und er findet raus, aha, den gibt es noch und er arbeitet noch bei der Firma, wo er früher gearbeitet hat und er lebt in L.A. und deswegen sagt er zu sich, okay, ich bin es der Mama schuldig, dass die vielleicht jetzt mal irgendwie einen Kerl kriegt und warum nicht die wieder zusammenzubringen. Und dann lädt er sie eben ein, willst du nicht mitfahren und meine Pitches begleiten und wir machen in Las Vegas noch eine heiße Nacht, verrät ihr nicht, dass der Typ am Ende wartet. Das ist der Grund, weswegen der sich die 2 Wochen ins Auto lädt und sie geht ihm wirklich, also 2 Wochen lang, massiv auf die Nerven. Massiv. Sie macht alles falsch, was man falsch machen kann und sie knirscht nachts mit den Zähnen und es ist überhaupt alles unerträglich und sie ist peinlich und übergriffig. Aber es kommt natürlich zu irgendeinem Turning Point und dann sind sie doch gute Freunde und zum Schluss kommt raus, dass der, den sie da in San Francisco denn besuchen, nicht in Las Vegas, schon längst tot ist und dass der Sohn genauso heißt und ja. Also mit langen Reden für Barbara Streisand-Fans gut, für 2 Lacher auch gut, aber als Roadmovie insgesamt eher eine vertane Chance, weil man könnte sich vorstellen, dass man das Drehbuch vielleicht ein bisschen sorgfältiger geschrieben hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen witziger geworden. Gut, ich habe ihn trotzdem geguckt. Ich gucke ihn vielleicht sogar nochmal. Alles in Ordnung, aber kein Muss.
Klingt aber auch ein bisschen so, als hätte sie das durch ihre Allüren so ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Als wäre das so ein bisschen, als hätten die ein relativ enges Korsett gehabt damit, was sie machen konnten, weil der große Name eben absolut sehr viel.
Barbara Streisand kommt mit ihrer Persönlichkeit, ja. Barbara Streisand, und er drückt alle an die Wand, selbst diesen Seth Rogen, der ja so eine trockene, ironische Art hat, die ganz gut mit ihr Chemie, also die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie, aber keiner kommt gegen diese Legende an, diese übergroße Buff, die wie so ein Blob über alles, über jede Rolle, also Barbara Streisand kann ja nicht einen Charakter spielen, ohne Barbara Streisand zu sein und das geht halt dann immer schief, ganz klar, hast recht.
Jetzt. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass 1/3 des Budgets dieses Films die Gage für Frau Streisand war.
Natürlich. Ja, Dench und, hallo. Das verstehe ich ja nun wieder.
Ich kriege 1/3 des Budgets und es darf nur im Studio gedreht werden. Und ich drehe auch nur von 17 Uhr bis 17.30 Uhr jeden Tag, weil dann muss ich meine Begonien zu Hause anschauen.
Und meine Fingernägel müssen immer gezeigt werden.
Oh, girl. Ja, das ist das, was ich meine. Also dann beschwert sie sich sicherlich, dass sie ja nur doofe Bücher angeboten bekommen.
Ja, sie kann nicht anders. Ja. Aber wenn sie traurig ist, geht sie in die Mall unter ihrem Bauernhof, die sie gebaut hat und kauft sich da Secondhand-Kleider, die sie damals sich gekauft hat und feilscht die runter bei den Verkäufern, die sie eingestellt hat, damit die mit ihr runterfeilschen und dann ist sie wieder glücklich.
Ja.
Alles gut, alles richtig gemacht. Next.
Ja, dann machen wir weiter. mein letzter Film ist, also ich habe den damals geschaut und der war auch damals ein Hit und damals hat sich daran noch keiner gestört, dass der Film so wahnsinnig politisch unkorrekt ist. Heute wäre das, glaube ich, ein anderes Thema, aber der Film funktioniert deswegen so wahnsinnig gut und ist deswegen so wahnsinnig lustig, weil er so politisch unkorrekt ist. Ich saß ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber die Wildemann war hier und irgendwie stellte sich im Gespräch raus, dass sie den Film nicht kannte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt an. Und ich bin ja nicht so ein Comedy-Mäuschen und, ne? Aber dann lief der und die Wildemann hat innerhalb der ersten 10 Minuten hat die schon 20 Mal irgendwie sehr laut gelacht und hat mich dann immer so schuldbewusst angeschaut. Immer so, darf ich jetzt noch lachen darüber oder nicht? Ja, man darf.
Wer ist denn die Wildemann?
Kevin, die Wildemann, die für mich Kleider macht und meine Tochter.
So.
Frau Wildemann ist meine Tochter, aber okay. Ist auch eine sehr erfolgreiche Designerin.
Schön.
Ja. So, die Rede ist von Besser geht's nicht, As Good As It Gets in English. In der Hauptrolle Jack Nicholson. Der Film ist von 97, Regie hat geführt James L. Brooks. Auch da großer Star-Studded Cast. Wir haben Jack Nicholson, wir haben Helen Hunt, wir haben den im vorherigen Film auch schon erwähnt, Greg Kinnear, der da den Vater gespielt hat. Hier spielt er den schwulen Nachbarn Simon. Wir haben Cuba Gooding Jr. Es sind jede Menge tolle Leute dabei. Die Hauptfigur Jack Nicholson, der Jack Nicholson-Charakter heißt Melvin Udall und Melvin ist ein, wenn wir es jetzt freundlich sagen wollen, schreibt er Billigromanzen, Schmonzetten. Er ist damit wahnsinnig erfolgreich, lebt in einer riesengroßen Wohnung in New York und ist das, was er erfolgreich ist auf professioneller Ebene, ist er in allen anderen Bereichen seines Lebens nicht. Er ist emotional irgendwie verkrüppelt, er ist sozial legasthen, er ist hochgradig zwangsneurotisch. Also er muss den Lichtschalter immer 12-mal an- und ausmachen, bevor er sich entspannen kann. Dann geht er ins Bad und wäscht sich die Hände mit kochend heißem Wasser, muss jedes Mal eine neue Seife aufmachen, anders geht's nicht. Wenn er über die Straße geht, dann kann er nicht auf die Cracks treten, also da, wo es von einem Pflasterstein zum nächsten übergeht, sondern er muss immer drüber springen. Er befindet sich irgendwie in Therapie, er hat irgendwie einen Therapeuten, aber so richtig ernst nehmen tut er das alles nicht. Und er hasst eigentlich die Welt und auch die Leute, für die er schreibt, er findet die alle furchtbar, er findet Fans von Romance Novels findet er auch total furchtbar, er findet eigentlich alle blöd. Und das the feeling is mutual, wie man auf Englisch sagen würde. Die Welt hasst ihn also auch. Und er ist halt ein richtiger Arsch. So, und da hat der Regisseur auch keine Bemühungen angestellt, um das irgendwie anders darzustellen. Wir kriegen auch keine tragische Backstory. Wir kriegen keinen, ach ja, jetzt verstehen wir, warum er so ist, wie er ist. Der ist einfach, wie er ist und der ist ein Arsch und das ist auch alles in Ordnung so. Das macht ihn aber halt auch wahnsinnig komisch, weil er halt mit seinem Hass gegenüber der Welt nicht zurückhält. Er hält sich nicht zurück, er sagt immer ungefiltert das, was er über alle Leute denkt. Über die Homos, über den schwarzen Galeristen von seinem schwulen Nachbarn, über den kleinen pissigen Hund, den der schwule Nachbar hat, über die lateinamerikanische Putzhilfe. Alle kriegen immer ungefiltert ihr Fett ab und das ist halt wirklich leider wahnsinnig komisch. Und er wohnt in dieser Wohnung, er ist alleine, weil er es auch so will. Wenn er essen geht, hat er immer sein Plastikbesteck dabei und er geht auch nur in ein Restaurant und lässt sich nur von einer Kellnerin bedienen. Das ist die von Helen Hunt gespielte Carol. Carol hat ein kleines Kind, ist wahnsinnig, wahnsinnig asthmakrank und sehr, sehr anfällig. Der ist ständig in Alarmbereitschaft, die ganze Familie ist ständig in Alarmbereitschaft. Wenn es auch nur ein bisschen zu viel Fieber hat, muss der sofort los. Es muss sofort ins Krankenhaus, weil ansonsten stirbt der. Die können sich auch keine bessere medizinische Versorgung leisten. Also es ist immer nur von die aktuelle Akut-Notlagensituation ausfechten und dann geht es zurück in Hab-8-Stellung, aber es wird nie an der eigentlichen Ursache was geändert. Also es wird auch nie richtig nachgeforscht, das Kind ist nie richtig diagnostiziert worden, weil auch das Geld einfach dafür fehlt. Und er ist aber irgendwie darauf angewiesen, dass diese Carol ihm sein Essen serviert, weil das die einzige Person ist, die ihn auch erträgt. Alle anderen sagen immer, okay, verlass den Laden. Es gibt eine Situation, einen Tag, da ist sie nicht da, da ist, bedient ihn eine andere Kellnerin, die ein bisschen übergewichtig ist und da sagt er sofort, okay, Elefantenmädchen, schieb hier ab, irgendwie, ich ertrag das nicht, verkauf deinen Unsinn woanders. Und alle, er wird jedes Ladens verwiesen, es gibt immer Applaus, wenn er irgendwo rausgeschmissen wird, er ist wirklich ein unausstehliches, absolutes Ekel. Und Carol ist die einzige, die ihn erträgt und die kann halt irgendwann nicht mehr zur Arbeit kommen, weil ihr Sohn so krank ist, dass sie jetzt zu Hause bleiben muss. Und das sorgt in seinem Alltag für so viel Unruhe, dass er beschließt, er muss da jetzt irgendwas tun. Also eigentlich komplett eigennützig und egoistisch, weil sein Alltag wird davon gestört. Und er hat die finanziellen Ressourcen und plötzlich ist ein Arzt bei denen zu Hause, der Chefarzt von irgendeinem Krankenhaus, der sich jetzt um den kleinen Jungen kümmert. Und ab sofort wird das Leben für die sehr viel entspannter. Und Carol fühlt sich irgendwie verpflichtet. Gleichzeitig weiß sie aber auch nicht, was der von ihr will. Ist das sexuell? Ist es nicht? Sie will auch nicht irgendwie sie will sich ihm nicht sexuell anbieten und sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll. Das überlastet sie auch. Gleichzeitig ist Simon, der von Greg Kinnear gespielte schwule Nachbar, der sehr schöne Bilder malt, wird gegaybashed von einem Modell, das er gezeichnet hat. Die räumen ihm die Bude aus und er wird so brutal zusammengeschlagen, dass sein Gesicht auch völlig verunstaltet ist. Und damit ist seine Karriere irgendwie auch vorbei, ne? Weil es lebt natürlich auch davon, dass er arbeiten kann, dass er gesehen wird, dass er sich zeigen kann und plötzlich ist all das weg. Und er sitzt auf dem Trockenen, kann die wahnsinnig große, teure Wohnung nicht mehr bezahlen und es bricht alles so zusammen. Und sein kleiner Hund, während er so zusammengeschlagen im Krankenhaus liegt, wird dem bösen alten Mann übergeben, weil niemand anderes ihn annehmen will. Und er hat ihn schon einmal in so einen Wäscheschacht geschmissen. Also, auch das ist furchtbar, aber sehr lustig. Und plötzlich sieht man Jack Nicholson, also der Melvin Udell-Charakter, hat doch ein Herz, weil plötzlich kümmert er sich sehr, sehr reizend um diesen kleinen Hund und die da ist plötzlich so eine Liebe, die man ihm nicht zugetraut hätte. Ja, also wir wissen schon eigentlich, wohin die Reise geht. Ne? Natürlich will man uns auch ihn als Charakter irgendwie menschlich zeigen und man will uns irgendwie zeigen, dass da doch was anderes drin steckt. Aber wie es so ist, die Umstände verketten sich ungünstig und Simon muss also jetzt zu seinen Eltern, die nicht mehr mit ihm reden, weil er schwul ist, und muss die um Geld bitten, weil er ansonsten die Krankenhauskosten erdrücken ihn und er muss aus seiner Wohnung raus und so. Er kann sein Leben sich nicht mehr anders finanzieren, also er muss ja zu seinen Eltern und bittet seinen Nachbarn um Hilfe, der daraufhin sagt, okay, ich komme mit, aber nur, wenn Carol, die Kellnerin, auch mitkommt. So, weil er hat sich in sie verliebt und das ist aber noch nicht bereit einzugestehen und er will sie irgendwie gewinnen auf dieser Reise. Und sie steigen in ein Auto, auch hier wieder Roadmovie, guten Tag, und machen sich auf die Reise in die Pampa quasi. Und wie das so ist in diesen Filmen, über die wir heute reden, passieren dann viele unvorhergesehene Dinge auf der Reise und wir lernen Melvin in einem anderen Licht kennen. Wir lernen ihn kennen als einen Menschen, der romantische Interessen hat. Er hat sich, weil er sich in Carol verliebt hat, ist er auch wieder in Therapie. Er hat angefangen, Medikamente zu nehmen. Seine Zwangsneurosen gehen runter. Wir kriegen irgendwie mit, okay, der meint's ernst. Der will sich tatsächlich ändern. Er sagt das auch irgendwann. Du trägst dazu bei, dass ich ein besserer Mensch sein will. Wegen dir möchte ich ein besserer Mensch sein. Ja. Und irgendwie, also wie gesagt, ich habe diesen Film geschaut. Damals hat man den geschaut und fand es total normal, 1997, dass all diese krassen Sachen gesagt werden, diese komplett politisch unkorrekten Sachen gesagt werden und fand das völlig normal. Wenn man ihn heute guckt, ist das irgendwie ein Guilty Pleasure, weil man sich die ganze Zeit dabei ertappt, dass man denkt, huch, darf ich jetzt noch lachen, ist das noch okay? Ich sage ja, ich habe den Film sehr genossen, ich habe auch die Homophobie in diesem Film sehr genossen, weil sie ja anders eingeordnet ist. Also man sieht ja, der Charakter an sich denkt all diese Dinge nicht. Der ist nicht zutiefst rassistisch, er ist nicht zutiefst homophob, sondern er nutzt diese Wörter, um eine Distanz zu schaffen zwischen sich und der Welt, um alleine zu bleiben, um sich nicht in Frage stellen zu lassen. Und all das wird ja dann irgendwie aufgelöst im Verlauf des Films und es endet irgendwie sehr, sehr süß und man hat die alle dann auch irgendwie gerne, wie sie näher zusammenrücken im Zuge dieser Reise. Ich werde das Ende wie immer nicht vorwegnehmen. Aber ja, wer richtig lachen will, guckt sich bitte diesen Film an. Der Film hat auch viel Preise eingeheimst, also Jack Nicholson und Helen Hunt haben beide jeweils den Oscar bekommen, einmal für beste Hauptrolle und, beide beste Hauptrollen, glaube ich, männlich und weiblich. Bei den Golden Globes haben sie sogar besten Film und die beiden besten Hauptrollen bekommen und auch völlig zu Recht, die spielen alle wahnsinnig gut und der Film ist sehr, sehr gut, den kann man sehr gut gucken mal. Ich glaube, es gibt ihn auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht täusche und ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Und er sei euch allen wärmstens empfohlen, absolut, wenn man mal lachen möchte.
So, bei meinem letzten Film und dem letzten Film dieser Folge kann man auch ab und zu lachen. Aber es ist ein französischer Film und schafft es wie viele französische Filme, viele Emotionen in einen einzigen Film zu packen, die da alle Sinn machen. Es ist irgendwie ein Drama, es ist irgendwie eine Komödie, es ist aber vor allem ein ganz klassisches Roadmovie und heißt im französischen Original Drôle de Félix, auf Deutsch einfach nur Félix, und ist aus dem Jahre 2000. Das weitere, was und erzählt wird die Geschichte von Félix, wie der Titel schon sagt. Félix ist ein junger Mann, also der ist 30 und ist gerade arbeitslos geworden und lebt in einer kleinen französischen Stadt im Norden und hat jetzt auf einmal mehr Zeit. Was er auch ist, ist mit einem 15 Jahre älteren Mann zusammen, HIV-positiv und POC. All das sind Themen, die in diesem Film bespiegelt werden und bearbeitet werden, aber auf eine Art und Weise, die unangestrengt ist, leicht. Und es gibt ja so französische Filme, vor allem von diesen beiden wunderbaren schwulen Regisseuren, von denen auch dieser Film ist, nämlich Oliver Ducastel und Jacques Martineau, die in der Lage sind, Dinge in der Schwebe zu halten und Dinge einfach mitzuerzählen. Das, was Felix ist, ist, wenn man mal psychologisch rangehen möchte, eine klassische Familienaufstellung. Nämlich nach dem Tod seiner Mutter findet Felix in deren Nachlass Unterlagen, die beweisen, dass sein Vater noch lebt, und zwar in Marseille. Er beschließt, weil er jetzt so viel Zeit hat, weil er gerade keine Arbeit hat, zu Fuß und als Tramper nach Marseille zu fahren und sich dort mit seinem Freund Daniel zu treffen und vorher seinen Vater zu besuchen in Marseille. Auf dieser Reise begegnet er ganz verschiedenen Menschen. Er begegnet einem jungen Mann, mit dem er nicht schläft. Er begegnet einer alten Frau, der er hilft, die er danach aber nicht wieder sieht. Er begegnet einer jüngeren Frau mit ihren ganzen Kindern. Er begegnet einem Mann, mit dem er schläft, der aber älter ist als der junge Mann, den er vorher getroffen hat. Und diese persönlichen Begegnungen bilden den Rahmen dieses Films, aber auch die Struktur dieses Films, weil diese Figuren von den Regisseuren und von ihm als mein kleiner Bruder, meine Großmutter, mein Cousin und meine Schwester tituliert werden. Der Film funktioniert eigentlich wie ein klassischer Abzählreim. Die Familienaufstellung wird durchexerziert, aber auf eine Art und Weise, die so leicht ist und so gut verdaulich. Und zwischendurch haben wir halt immer diesen relativ attraktiven, wunderbar spielenden POC-Mann, der als Figur HIV-positiv ist, und vom großartigen Sammy Bouajila gespielt wird, der 2021 den César als bester Schauspieler gewonnen hat, dessen Karriere also weiterhin sehr gut läuft. Und der für Felix auch bei mehreren Filmfestivals den Darstellerpreis gewonnen hat. Felix ist schwierig einzuordnen, weil er so ein 90er-Jahre-Film ist, obwohl er 2000 rausgekommen ist. Es gab in den 90er-Jahren mal so eine Tradition queeren Erzählens, die ganz viele Sachen, die wir heute intersektional nennen würden, einfach unangestrengt miterzählt haben, ohne daraus gleich irgendwie ein Fass aufzumachen oder irgendwie sowas. Und dass die Hauptfigur dieses Films ein nicht weißer Mensch ist, der HIV-positiv ist, das ist alles schön und da, aber spielt keine Rolle, sondern irgendwie, als er seiner Großmutter begegnet, die vom französischen Gesangsstar Patachou gespielt wird. Die war mal sowas wie die französische Katharina Valente und hat, bevor sie 2015 gestorben ist, noch ein paar wirklich gute französische Filme gedreht, unter anderem auch Felix. Und Felix wird heute in der queeren Filmgeschichte als alles Mögliche verkauft, als AIDS-Film, obwohl es darum wirklich überhaupt nicht geht, trotzdem diese Figur HIV-positiv ist, als Film mit POC-Hauptrolle, was auch keinerlei Rolle spielt. Also der Film beginnt damit, dass die erste Station auf Felix' Reise ein Hassverbrechen ist. Bei dem er erst Zeuge wird und von dessen Tätern er dann auch angegriffen wird. Aber neben diesem Hassverbrechen wird dann halt auch über schwule erste Male erzählt und über das Verhältnis von schwulen Männern zu älteren Frauen, über das Verhältnis von Schwulen zu Familie und über das leichte sexuelle Begehren, das schwule Männer haben können. Und das Ganze wird als Entwicklungsgeschichte dieses Charakters erzählt, weil als er dann in Marseille landet, ist er eigentlich so gesättigt mit Welt und Begegnungen und Familie, dass er kein Bedürfnis mehr danach verspürt, diesen Vater, den er nie getroffen hat, kennenzulernen. Und er trifft ihn dann auch nicht, sondern der Film endet anders. Wie genau, erzähle ich jetzt nicht. Dieser Film ist ein großes, großes Schauspielerlebnis mit Sammy Pahojila in der Hauptrolle und ein großes, uneingeschränktes Vergnügen. Also den kann man sich wirklich Sonntagnachmittag bequem anmachen und hat wirklich zwei sehr vergnügte Stunden, die aber nicht dämlich sind und nicht von nicht angestrengt auf Witzigkeit getrümmelt oder irgendwie sowas. Man lacht in diesem Film 20 Mal sehr laut und sehr vergnügt, aber darum geht es nicht. Und man ist auch 20 Mal sehr ergriffen, aber darum geht es nicht, sondern es geht um das Gesamtpaket. Es geht darum, diesen schwulen Mann, der im Mittelpunkt der Handlung steht, in all seinen Facetten und in all seiner Vollständigkeit zu zeigen. Und das gelingt auch. Und nebenbei hat der Film, weil er ein Roadmovie ist, ein paar fantastische Bilder aus Frankreich und aus der Landschaft und ist ein wirklich unglaublich großes Vergnügen. Ducastel und Martineau haben danach noch ein paar andere sehr bemerkenswerte Filme gedreht. Wer die beiden Regisseure nicht kennt, dem sei Felix als Einstiegsdroge empfohlen und die beiden als Leute, die es wirklich zu entdecken gibt und die einem viel zu zeigen haben, wenn man ein queeres Filmkind ist. So, ja. Und das war's. Yay.
Ich stimme zu. Die Franzosen haben es einfach drauf, diese großen Themen so mit leichter Hand mitzuerzählen, wie Paul das sagt.
Und das ich finde ist, generell.
Ohne diese deutsche Bedeutung, Bedeutung muss klar werden, Bedeutung muss ins Gesicht gehauen werden. Das ist ja oft so, dass bei den Deutschen so ein bisschen immer der erhobene Zeigefinger dabei ist.
Ja, oder dass sie auch so dialogschwer sind. Also, wir müssen alles, was wir erzählen wollen, im Dialog platzieren. Und so Leben wird gar nicht gezeigt. Und das finde ich bei französischen Filmen ganz oft, dass man so ein Gefühl für das Leben bekommt. Und das, wie sich das anfühlt, in der Situation zu sein, anstatt dass einem nur irgendwie ins Geschichte. Ohr gesprochen wird, was ich gerade denke.
Genau, so. Eine kleine Geschichte, die aber alle großen Themen mit beinhaltet. Mhm. Das können sie wirklich wie keine zweiten und deswegen liebe ich französische Filme.
Wer ist denn dieser Birnen und irgendwas Kuchen? Birnen und, kennt ihr den?
Birnen und Lavendel.
Birnen und Lavendel. Auch so ein Beispiel, wo man denkt, irgendwie der ist filmisch so schön, die Bilder sind so schön und man hat so ein Gefühl für dieses Leben, ohne dass einem ständig irgendwie alles so erklärt wird. Ja.
Deutsche können das manchmal, aber wir hatten schon mal über Chick geredet. Das war auch so eine gewisse Leichtigkeit, die so die schweren Themen mitgenommen hat. Und ich bin ja auch Fan von dem Roadmovie 25 Kilometer pro Stunde mit Lars Eidinger, der ja einen Knall hat. Wir sind uns einig, ist natürlich ein total verrückter Typ. Aber in diesem Film mit seinem Bruder, dieser andere Tatortreiniger Heinz da, ich weiß nicht, wie er heißt, die machen das auch gut. Die fahren mit der Vespa, mit der Mofa, fahren die einmal quer durch Deutschland.
Mit der Mofa. Erleben
verschiedenste absurde Situationen mit diesem bestimmten Lars Eidinger Humor, aber trotzdem auch ein Film, den man vielleicht gucken kann, wenn man ein deutsches Roadmovie sehen möchte.
Wir machen demnächst mal eine Folge über deutsche Filme.
Das machen wir.
Mein Lieblings-Roadmovie ist nicht queer, sondern von einem völlig unerwarteten Regisseur eine unerwartete Story erzählt. The Long Story. Über einen Großvater, der mit einem elektrischen Rollstuhl quer durch Amerika fährt.
Also wie Sven Song.
Ist das dieser David Lynch-Film?
Genau.
Ja.
Also der hat eine unglaublich große Wahrheit, Zärtlichkeit, Genauigkeit, die man von Lynch überhaupt nicht erwartet hatte. Und das ist ein.
Das war so eher sehr untypisch für ihn, ne?
Ja, ja.
Ich habe auch im Vorfeld über Bob Schmidt nachgedacht. Der hat ja auch so eine Reisekomponente. Ne? Der fährt ja auch mit diesem Trailer da irgendwie. Durch die Lande. Ja, auch wieder Nicholson. Es gibt, ja.
Endlos.
Da hätten wir wirklich noch 100 Filme raussuchen können, tatsächlich.
Genau, es gibt viele schöne Roadmovies, die man noch hätte machen können.
Es gibt viele schöne Roadmovies.
Ja, entschuldigen Sie bitte.
Ich glaube, Paul macht heute keine Filme mehr.
Nein, ich habe mich vernuschelt, weil ich jetzt gerade schon Salzstangen und irgendwie Ersatz-Sashimi.
Ist kein Ersatz-Sashimi, das ist ein Räucherling von Lidl mit Feigensenf.
Wie schön.
Bei Lidl gibt's das?
Ja.
Ach, lecker.
Ne?
Ja.
Kann man gut haben, ganz viele Kalorien und gut lecker. Haben.
So. Das war lecker. Wir hoffen, ihr fandet diese Folge auch lecker. Ja. Barbie sagt noch ihr Sprüchlein.
Ja.
Ich mache jetzt wie Paul.
Also to da jagt die zwei jeweils die Ziffer, das weiß ich. Und dann gmail.com weiß ich auch.
Danke, Tatjana. Dazwischen das reicht eigentlich schon. Ich muss gar nichts mehr.
Doch, ich weiß noch, dass ihr
die Ziffer 2 und gmail.com.
Genau.
Nein.
Was ich noch weiß, ist, dass ihr uns bei Spotify unbedingt liken müsst, damit wir
folgen.
Folgen müsst, genau, folgen, ganz wichtig. Und dass ihr natürlich uns viel Feedback gebt, damit wir wissen, was euch interessiert. Wir nehmen ja oft und gerne Themenvorschläge auf von euch. Und zum Beispiel haben wir jetzt erfahren, dass unser Podcast auch gehört wird von nervösen Bräutigammen vor der Trauung, um sich abzulenken.
Herzlichen Glückwunsch
übrigens zur Trauung. Ja, einmal herzlichen Glückwunsch. Aber wir übernehmen keine Verantwortung über diese Ehe, weil wer sich sowas reinzieht, bevor er gerade heiratet, wir sind nicht schuld, wenn es scheitert. Das möchte ich doch nochmal
dazu. Nein, wir wünschen euch, dass es nicht scheitert. Herzliche Grüße nach Wuppertal und an Sascha. Wir haben dich lieb. Danke für deine Zuschrift.
So.
Und so schickt uns mehr.
Genau. Und das ist doch jetzt mal kurz noch, Tatjana hat das schon sehr schön eingeführt, aber ich formuliere das jetzt mal, ich sage es jetzt mal wie Paul, ich sage jetzt noch mal was.
Ergänz doch mal was.
Ich sage jetzt noch mal was. Wir können mal eine Folge machen, nur aus Zuschriften von euch, Filme, die ihr gerne besprochen haben wollen würdet. Wenn wir da ein paar gute zusammenfinden, können wir das machen. Wenn ihr uns die schicken wollt, dann schickt ihr uns die bitte an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Dann, wie Tatjana schon gesagt hat, gerne uns bei Spotify folgen, die 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, einen netten Kommentar, all das hilft uns ungemein. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge.
Und wer weiß, was nicht im neuen Jahr als große Überraschung für euch wartet, wenn ihr in der Richtung Berlin wohnen solltet. Aber darüber reden wir erst später.
Schauen wir mal. Ich sage noch, man kann uns ja jetzt auch tragen, also wer unsere beiden Shirts, Hoodies oder was auch immer ihr haben wollt, es gibt 2 verschiedene Varianten, die kann man beide kaufen schön vor sich her tragen. Es gibt einmal bei Meryl Streep gab es Zwergwärts und dann gibt es, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Ja. Das anzuziehen ist auch immer schön, weil das auf der Brust zu tragen, damit fällt man garantiert auf.
Und die Leute wissen sofort, dass ihr Kultur-Know-how habt. Und Geschmack.
Und Geschmack, nämlich uns, in diesem Sinne auf Wiedergehört.
Und ihr könnt natürlich auch eure Lieblingszitate uns als mögliche Merch-Sprüche auf den Hoodies zusenden. Da gibt es ja noch einige, die vielleicht in die engere Wahl kommen. Ich will jetzt keine Vorauswahl zu meinen Gunsten erzählen, aber findet es heraus, hört es euch an und schickt uns eure Vorschläge.
Mhm. Tschüss. Auf Wiedersehen.